herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich nehme euch heute mit zum Frankfurter Flughafen. Dort treffe ich Jürg Heinig, der sowohl Mitherausgeber der Frankfurter Fanzeitung Fan geht vor, als auch Autor zahlreicher Fußballbücher ist. Von ihm stammt unter anderem die erste deutschsprachige Literatur zum Thema Groundhopping. Sein aktuelles Werk ist das Buch der ungewöhnlichen Fußballspiele, der Band 1 von 1908 bis 1999, das auf eine einmalige Art und Weise kuriose und unterhaltsame Aspekte des Fußballspiels beleuchtet. Über einige der Ereignisse in den 55 besonderen Begegnungen sprechen wir in der heutigen Podcast-Episode. Herzlich willkommen, Jürg. Schön, dass du den Weg zu uns in den Podcast gefunden hast.
Ja, hallo.
Du hast eigene Erfahrung als Fußballer gesammelt und auch als Schiedsrichter, habe ich das richtig gelesen?
Ja, Jugendfußballer, ja. Jugendfußballer heißt, dass ich in der D-Jugend angefangen habe, in der C-Jugend gespielt habe und dann bin ich schon zum Schiedsrichtertum gewechselt und habe das dann für 12 Jahre gemacht.
Das ist eine beachtliche Zeit. Bist du noch als Schiedsrichter aktiv?
Nein, nein. Zwei Aspekte sind dabei. Als Schiedsrichter bist du kostenlos bei Fußballspielen reingekommen. Ich war damals schon Eintracht-Fan und das hat mir dann geholfen, eben die Tickets so zu bekommen. Und als es dann mal um eine Freundin ging, habe ich gemeint, dass ich dann hier auch zurückschalte, damit da mehr Zeit zur Verfügung ist.
Okay, also das Schiedsrichtertum aufgegeben wegen der Liebe, nicht wegen irgendwelchen Problemen. Wie sind so deine Erfahrungen als Schiedsrichter gewesen? Könntest du das denjenigen hören und hören, die vielleicht überlegen, das zu tun, das empfehlen zu machen?
Oh, empfehlen kann ich das schon. Spaß hat's gemacht. Du musst natürlich die ein gewisses Standing erarbeiten. Du musst ein dickes Fell haben und hast natürlich deine Erlebnisse mit Leuten, die sich nicht zusammenreißen können, obwohl du ja nichts anderes tust, als dein Bestes zu geben. Aber ja, es liegt auch schon lange zurück. Aufgehört habe ich 1996.
Das ist ja dann doch schon eine gewisse Zeit. Ich hab nur gesagt, wir treffen uns am Flughafen Frankfurt. Der spielt ganz offensichtlich in deinem Leben eine besondere Rolle. Kannst du das vielleicht den Hintergrund erläutern?
Ja, der Flughafenbetreiber ist mein Arbeitgeber. Da habe ich 1998 angefangen. Ich habe tatsächlich am Anfang Check-in für eine US-Fluggesellschaft gemacht, nachdem ich mit meinem Studium fertig war und auf die Ergebnisse gewartet habe von meiner Diplomarbeit. Das habe ich vor 1,5 Jahren gemacht und dann bin ich gewechselt in den Vertrieb der Bodenabfertigungsgesellschaft vom Flughafen. Sprich, ich verkaufe die Flugzeugabfertigung, Beentladen, Reinigung, Check-in-Service, Herausdrücken der Maschine, alles, was dort quasi anfallen kann. Und diesen Job mache ich jetzt schon unverändert so lange, was aber auch interessant ist, weil es mit den unterschiedlichsten Kulturen zu tun hat.
Und offensichtlich bist du ja recht glücklich in dem Job, wenn du ihn so lange machst, kann man das so sagen?
Ja, wir haben ein gutes Arbeitsklima und ein gutes Arbeitsklima ist sehr wichtig. Ja, neben der Vielfältigkeit, die es gibt. Und natürlich, wenn du so lange dabei bist, hast du auch da ein Standing. Du hast dir viel erarbeitet und dir kann man nicht mehr so viel sagen, ja.
Nun wollen wir ja über den Fußball reden. Wenn ich mir deinen Geburtsort anschaue, mit Hannover, käme nun dir schnell der Schluss zu entweder zu Hannover 96 oder dem Traditionsverein Arminia Hannover. Doch beides ist es nicht geworden, es ist die Eintracht. Wie kam es denn dazu?
Ja, geboren heißt, dass ich als Kleinkind dort war, aber schon im Kindergarten war ich 2 Städte weiter. Zwischendurch habe ich in Minden in Westfalen noch gewohnt, dann in Frankfurt. Dort wurde ich dann auch eingeschult und von dort ging es dann 1980 in den Taunus, das ist also das kleine Gebirge nördlich von Frankfurt, in den Ort Idstein. Und ja, dort habe ich ziemlich lang gelebt, bis ich vor etwa 12 Jahren oder 13 Jahren nach Flörsheim am Main gezogen bin mit der Freundin zusammen und inzwischen Ehefrau und wir haben 5-jähriges Mädchen. Das Leben hat sich schon ziemlich umgekrempelt. Darauf muss man dann Rücksicht nehmen und auch den Fußball entsprechend zurückfahren dann.
kann man sagen, dass damit auch die Begeisterung zum Fußballbuchschreiben zugenommen hat, also dass durch die Familie letztendlich nicht mehr ganz so oft der Fußball möglich war, oder hat das beides nichts miteinander zu tun?
Also mein erstes Eintracht-Spiel habe ich 1979 gesehen, so ganz klassisch, dass der Vater einen mit ins Stadion genommen hat, obwohl der selbst gar kein Fan war. Ich war es dann, ab 1985 war ich bei jedem Heimspiel, eben als Schiedsrichter mit freier Eintrittskarte mit dem Vorteil. 1991 habe ich einen Fanclub gegründet, in dem ich heute nicht mehr bin. Und 1994 bin ich über die Arbeit in einem Fanclub-Arbeitskreis dann eben zur Fanzeitung Fan geht vorgekommen. Eine ehrenamtlich unabhängige Fanzeitung, die es seit 1991 gibt. Und etwa mit dem Abstieg, dem ersten der Eintracht 1996, ist es dann so gewesen, dass die ganze Organisation immer mehr in meine Hände gefallen ist. Und ja, also diesen Löwenanteil, alles da arrangieren, habe ich inzwischen schon so lange Jahre an der Backe sozusagen. Und das bei einer Fanzeitung, die außerhalb und Winterpause und Sommerpause jeden Monat erscheint immerhin.
Dann lass uns trotzdem nochmal, du hast gesagt, du hast einen Fanclub gegründet. Wie kam es denn dazu?
Ja, das kam dadurch, dass man eben andere Eintracht-Fans im eigenen Ort kennengelernt hat und man sich dann organisieren wollte, zusammengefunden hat als Gruppe. Man ist gemeinsam auswärts gefahren. Ich glaube, das ist so eine klassische Fanentwicklung, die so eigentlich jeder Fan mal hat dann.
Dein schönstes Ereignis als Fan der SGE?
Ich würde sagen, das war der Aufstieg 2003 im Fernduell gegen Mainz 05, als die Eintracht zu Hause gegen Reutlingen ein ziemlich wahnwitziges Spiel hingelegt hat. Zwischendurch sah alles so aus, dass das längst gelaufen war und Mainz im Vorteil mit, ich glaube, 4 Toren oder irgendwie sowas. Und dann hat die Eintracht dieses Spiel gegen Reutlingen zu Hause noch gedreht mit einigen Toren in den letzten Minuten, wo natürlich die Zuschauer schon frühzeitig nach Hause gegangen sind und viele das verpasst haben, wo wir sie später sicherlich auch geklagt haben. Ich denke, das war so das Highlight, neben natürlich dem DFB-Pokalsieg 2018. Das war der erste nationale Titel, den ich quasi dann selbst im Stadion erlebt habe. Und natürlich Europa-League-Sieg dann in Sevilla etwas später dann.
Das Gegenteil, also so dein schlimmstes Erlebnis in der Zeit als Fan von Eintracht Frankfurt?
Also ich glaube, da wird jeder Eintracht-Fan, der schon einige Zeit dabei ist, dann sagen, dass das 1992 in Rostock gewesen ist, als die Eintracht eigentlich klar die stärkste Mannschaft der Liga gewesen ist und dann am letzten Tag im Fernduell gegen Dortmund und Stuttgart noch die Segel streichen durfte. Da gab es ein ganz berühmtes Foul an dem Spieler Ralf Weber im Strafraum, wo der Schiedsrichter Alfons Berg sich dann nach Abpfiff noch bei der Eintracht in der Kabine entschuldigt hat, dass er eben da nicht den Elfmeter gegeben hat, der es ganz klar gewesen ist. Die Meisterschaft wurde verspielt. Das wäre die erste gewesen seit 1959. Und auch danach hat es für die Eintracht ja keine Meisterschaft dann noch gegeben. Also die waren klar besser. Sie hätten es eigentlich schon an den Spieltagen davor schaffen müssen, die Meisterschaft einzutüten. Aber es hat in der Mannschaft leider untereinander nicht so gut gestimmt. Da gab es viele Fronten, auch gegen Uli Stein. Auf der anderen Seite unter anderem Andreas Möller. Wenn da das Zusammenwirken etwas besser gewesen wäre, dann hätte eigentlich kein Zweifel am Titel bestehen dürfen.
Weil du krass Andreas Möller sagst, und das wird ja vielleicht denjenigen, die vielleicht nicht immer was mit der Eintracht am Hut haben, trotzdem etwas sagen. Andreas Möller war ja auch mal geplant als Chef des Nachwuchsleistungszentrums, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und da gab es sehr, sehr viel Unruhe und Unmut. Andreas Möller hat nicht so einen festen Platz im Herz der Eintracht-Fans, richtig?
Das ist richtig. Er war es auch eine gewisse Zeit lang, vielleicht 1,5 Jahre oder so etwa. Das war eine der neuerlichen Rückkehren von ihm. Liegt aber auch alles daran, dass er damals die Eintracht verlassen hat und dass einige nicht so verstanden haben, wird dann von Lügen auch geredet. Und sein Manager Klaus Gerster hatte da vornehmlich die Hände im Spiel. Da gab es Vertragswerke, Juventus Turin und Atalanta Bergamo, die sich dann irgendwann für Andreas Möller ausgezahlt haben. Ja.
Dann lass uns zurückkommen zu dem Fanzine. Fan geht vor, das du angesprochen hast. War das dein Start, Texte zu schreiben, oder hast du das schon intensiver gemacht und deswegen hatte ich die Redaktion angeworben? Also wie kam es dazu, dass du plötzlich Texte für ein Fanzine geschrieben hast, beziehungsweise sogar das Fanzine dann mitverantwortest komplett?
Texte schreiben, würde ich sagen, hat man während des Studiums gelernt, beim wissenschaftlichen Arbeiten, was mir dann sicherlich später geholfen hat, als ich mein erstes Buch angegangen bin, nämlich das über Groundhopping, wo wir wohl später noch dazu kommen. Aber seitdem schreibe ich eher und eben auch engagierte für Fan geht vor, das ist richtig. Aber auch das hat sich alles entwickelt. Also ganz am Anfang habe ich den Terminkalender gemacht und die Kartengrüße. Mehr war das gerade gar nicht, vielleicht mein Spielbericht. Aber das hat sich dann relativ schnell gewandelt.
Zu den Startzeiten, so ein Fanzine, ich nehme an, da steht der PC vielleicht noch nicht so die ganz große Rolle. Wie muss ich mir so eine Erstellung der Ausgabe Anfang der 90er Jahre vorstellen? Ich nehme an, da wurde viel geschnitten und geklebt und dann ging es in den Copyshop.
Richtig. Es gibt ein ganz berühmtes Fanzine aus dem Osten, Frösi. Das ist das Fanzine schlechthin, was auch wo dieser Schnipselgedanke sehr stark angewandt wurde. Ganz, ganz tolle Fanzeitung, die dann Veit Spiegel, glaube ich, ist der Name von dem, der es gemacht hat. Gibt es leider natürlich schon ewig nicht mehr, wurde auch in den 90ern eingestellt. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass jeder auf seinem Computer, den er zu Hause hatte, ja, da gab es schon Computer, auf seinem eigenen Programm, bei mir war das ein Apple-Programm, WordPerfect, das ausgedruckt hat und dann wurde also normalerweise in DIN A4 ausgedruckt und das wurde dann für das fertige Heft nachher, was in die Druckerei kam, noch verkleinert über einen Kopierer auf DIN A5 und Lücken haben wir gefüllt tatsächlich mit lustigen kleinen, Comics ist vielleicht das falsche Wort, aber Bilderchen aus Schnipselbüchern, das waren so richtig dicke Wälzer, wo man dann versucht hat, irgendwas Lustiges, was zum Thema passt, zu finden und hat das ausgeschnitten oder rauskopiert und entsprechend dann da eingesetzt. Also habe ich jetzt lange nicht dran gedacht, aber wirklich, das Schnipselbuch hat damals, war fester Bestandteil der Layout-Sitzung. Das ist richtig, ja.
Wie groß muss ich mir so eine Redaktion vorstellen? Und sicherlich gab es da auch über die Jahre einen großen personellen Wandel. Aber wie groß ist so der feste Kern, die sich rund um dieses Fanzine kümmern?
Das ist unterschiedlich. Ja, also heute ist es tatsächlich, wir sind vier Redakteure. Einer ist tatsächlich seit der ersten Ausgabe dabei, hat aber auch nicht mehr die beste gesundheitliche Kondition, obwohl er bis vor wenigen Jahren auch noch im Stadion Handverkauf gewesen ist. Früher hat man nur eine Redaktion gehabt. Das waren dann so 6, 7, 8 Personen. Heute ist das inzwischen etwas anders, weil wir viele freie Mitarbeiter haben. Das hängt auch daran, dass nicht jeder die Verantwortung mittragen will und sich nicht so stark engagieren kann, wie man das bei einem Redakteur dann erwarten würde.
Bei der wievielten Ausgabe seid ihr aktuell?
Wir arbeiten gerade an Nummer 307.
Das ist schon der absolute Wahnsinn. Was ist so, sind so die typischen Inhalte eines solchen Fanzines?
Also bei uns ist tatsächlich noch so, dass wir zu jedem Pflichtspiel einen Erlebnisbericht haben wollen. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich, jemanden da direkt dafür zu finden. Das hat aber auch einfach damit zu tun, dass wir, die meisten von uns, so lange schon dabei sind und manche auch müde werden. Man nennt Fan geht vor, schon vor vielen, vielen Jahren Fanzine-Dinosaurier gesagt, ja, unter den Fanzines. Die Leute werden älter, haben Familie, die Wehwehchen werden immer mehr. Wenn du dann nicht genug frisches Blut hast, kommt jede Fanzeitung irgendwann in personelle Schwierigkeiten. Und wir hangeln uns schon seit einigen Jahren am Abgrund lang. Abgrund ist ein schweres Wort, aber wir haben es bisher immer hingekriegt und suchen immer noch nach Lösungen. mussten aber jetzt auch selbst vor einem Jahr feststellen, es gibt einfach nicht mehr genug Freiwillige, die sich bereit erklären, einmal im Monat beim Erstverkauf zu stehen. Und in der Regel ist es ja auch noch so, dass wir einen Zweit- und einen Drittverkauf haben. Also ich habe ja fast bei jedem Heimspiel auf einem Weg gestanden. Und da anderen fehlt dann auch die soziale Komponente, dass ich noch mit anderen Fans austauscht, ja, mit einem Bierchen in der Hand oder irgendwie sowas. Von daher ist es halt immer schwieriger, Freiwillige zu bekommen. Und wir mussten das jetzt umstellen. Wir haben aber guten Kontakt zur Eintracht, denn die Verantwortlichen sind ja Leute, die zum großen Teil selbst aus der Fanszene gekommen sind und auch jetzt in ihren Positionen groß geworden sind und erfahren sind. Und die Eintracht ist uns entgegengekommen und es gibt es jetzt an den Fanmobilen und in den Fanshops zu kaufen. Hat aber die Konsequenz, dass wir die Hälfte unserer Leserschaft eingebüßt haben. Ja, als wir kürzlich die Jubiläumsausgabe hatten, Nummer 300, 301, haben wir nochmal ausnahmsweise dagestanden und die alte Auflage verkauft. Aber die Hälfte der Leute lehnt es einfach ab, zum Fanmobil zu gehen, sich anzustellen und dort die Ausgabe zu holen. Ja, die erwarten, wenn, wir sollen auf dem Weg stehen, geht aber nicht mehr.
Das kann ich gut verstehen. Du berichtest so, dass das Verhältnis zum Verein ganz gut ist. Ich würde annehmen, zumindest so ein bisschen eine Recherche gezeigt, dass ich auch mal deinen Namen im Vereinskritischen gesehen habe. Wie ist das? Gab es mal echte Aufreger in Bezug auf die Texte im Fanzine, wo es dann auch Aufregung und Ärger im Verein gab?
Ja, gab es auch. Also bei jetzt 33 Jahren, die es uns gibt, es ist aber lange her, wir hatten auch Verkaufsverbot. Ja, etwas an Haaren herbeigezogen, weil wir nur eine lächerliche Geschichte von einem Magazin aufgegriffen haben und die noch lächerlicher gemacht haben. Da hat sich aber dann da jemand im Verein auf die Füße getreten gefühlt. Und weil wir schon damals auch immer sehr kritisch berichtet haben, war es dann eines Tages soweit, dass uns nicht mehr gestattet wurde, innerhalb des Stadionbereichs die Fanzeitung zu verkaufen. Und dann haben wir für vielleicht 2 Jahre außerhalb des Stadions auf den Wegen verkauft. Das ging auch gut, ohne Probleme mit dem Ordnungsamt. Und dann gab es eine neue Führung, die auch fanfreundlich war, wo es aber sofort auch kein Ding war, wieder zu erlauben, dass wir auf dem Stadiongelände verkaufen.
Letzte Frage zu dem Thema, wie viele Fanzines gibt es so im Eintracht-Umfeld?
Ich glaube, das sind nur noch wir. Es gab von den Ultras einmal im Jahr ein Magazin, was, glaube ich, länger schon nicht mehr erschienen ist. Also vielleicht kommt irgendwann mal wieder was raus. Es gab mal ein Fanzine Hop Hard, was sich an Frankfurter Groundhopper orientiert hat, also an deren Geschichten. Und sonst gibt es höchstens noch was auf Fanclub-Ebene direkt. Also eine eigene Fanclub-Zeitung oder so. Die wird aber nicht irgendwie größer verteilt oder so. Wir als Fangit vorsehen uns auch nicht eingeschränkt auf irgendeinen Bereich, sondern für alle Fangruppen, die es gibt, eigentlich da.
Lass uns zu dem Fußballautor Jörg kommen. Gibt es eigentlich ein Fußballbuch, was dir besonders gefallen hat oder dich inspiriert hat?
Nee, eigentlich nicht. Ich weiß, es gibt wichtige Bücher, der gezähmte Fußball in den 90ern. Es gibt, wenn du am Spieltag beerdigt wirst, ist ein erstes Buch von Christoph Biermann gewesen, das viele verschiedene Themen, auch Fan-Themen aufgegriffen hat, was in dem Sinne für mich wichtig war, weil er einen Beitrag hatte über Carlo Fasang, Groundhopper, einer der ziemlich bekannteren, auch wenn er früher viel aktiver gewesen ist. Er ist so der Länderpunktekönig gewesen. Ich glaube, das Buch kam so 1993 raus und ich habe Carlo Fasang, Fari, selbst für Fangit4 interviewt. Und so bin ich eigentlich selbst zu Büchern gekommen, weil ich der Meinung war, Groundhopping, dahinter stecken so viel fantastische Geschichten, was die Leute erleben, das müsste doch eigentlich ein Buch sein. Und so ist tatsächlich damals der erste Band von Abenteuer Groundhopping, wenn Fußballfans Stadien sammeln, entstanden. Dass ich dann viel mehr Kontakt in diese Groundhopping-Szene hatte, dass ich von vielen Groundhoppern, viele, die in der Vereinigung der Groundhopper Deutschland sind, Erlebnisse bekommen habe, die ich veröffentlichen durfte. wobei die Hälfte von dem Buch auch ausgemacht hat, dass ich das quasi so wissenschaftlich untersucht habe, dass ich gefragt habe, wie ist das familiäre Umfeld, wie kriegen die Leute das hin, günstig durch die Welt zu reisen? Was gibt es da für Tricks? Und untermauert durch eine Umfrage bei vielen Grauntoppern. Und das ist so gut angekommen. Das war in kürzester Zeit ausverkauft. Hat dann bald noch eine überarbeitete Neuauflage bekommen. Und es gab auch noch mit einem Abstand von jeweils 4 Jahren dann einen zweiten, einen dritten Band.
In der Zwischenzeit sind es, glaube ich, mehr als 20 Fußballbücher. Ich gehe davon aus, dass dein Lebensinhalt aus Arbeiten und Buchschreiben stehen muss, weil das ist ja sonst kaum zu schaffen.
Und Familie.
Ja, ich weiß gar nicht, wie die so richtig da reinpassen soll. Das ist ja wirklich beeindruckend. Also machst du das unglaublich gerne? Läuft das automatisch, wenn du so im Thema drin bist? Aber mehr als 20 Bücher, das ist schon, ich würde mal einfach sagen, eine ganz schöne Menge.
Ja, und die Fanzeitung gibt es auch noch jeden Monat. Also wer das hochrechnet, sagt, es kann doch gar nicht gehen. Es ist in der Tat so, dass ich in der Regel, gerade wenn ich an Büchern arbeite, abends eben nicht Fernsehe oder Video, sondern auf der Suche nach neuen Geschichten bin, wie sie jetzt in meinem aktuellen Buch dann auch aufgenommen wurden von mir. Und mir das eben Spaß macht. Das ist das Hobby. Also die Menschen setzen ja viel Energie in ihre Hobbys. Und das ist mein Hobby. Und ich möchte über meine Bücher eigentlich die Leute unterhalten. Und wenn es dann mal ein schwieriges Thema ist, ist es vielleicht nicht unterhalten, aber trotzdem dann erstaunen und fesseln mit den Texten, die ich dann am Ende veröffentliche.
Die Quellen für deine Arbeit hängt sicherlich auch von den Themen ab. Also Eintracht ist ein Thema. Ich nehme an, dass du da auch Bezug hast zum Museum und dort im Prinzip auch auf die Archive zugreifen kannst, auf deine eigenen Informationen und Umfeld der Eintracht. Bei diesem Buch der ungewöhnlichen Fußballspiele, wo hast du da recherchiert? Ist da das Internet so die erste Quelle? Wie bist du da an diese fantastische Sammlung der ganz besonderen Begegnungen gekommen?
Also das Buch hat mehrere Standbeine. Ein erstes Standbein sind Bücher. Wir haben hier die Deutsche Nationalbibliothek in Deutschland. Das heißt, im Prinzip stehen alle Bücher, die in deutscher Sprache veröffentlicht wurden, zur Verfügung, dass ich die einsehen kann. Und ich habe mir da alles Mögliche geben lassen, was in Frage kommt, wo verrückte, ungewöhnliche Geschichten vielleicht enthalten sind. So, das heißt noch nicht, dass du ein Buch in der Hand hast und du findest da auch was. Du kannst auch 10 Bücher haben und findest dann in einem Buch eine Geschichte. Aber es ist nicht bei den Büchern geblieben. Ich habe das in mehreren Sprachen dann versucht zu verfolgen. Jetzt ist es nicht so, dass ich außer Englisch noch viele Sprachen fließend sprechen könnte. Nee, aber ich habe auch viele spanische Texte zum Beispiel aus Südamerika gesucht. Ich habe versucht, von diesen Büchern, auch englische Bücher natürlich, PDFs zu bekommen und habe diese durch Übersetzungsprogramme mir ins Deutsche übersetzt. Was ich vor 5 Jahren noch nicht so hätte machen können. Da habe ich nicht mehr gewusst, dass es so gute Übersetzungsprogramme gibt. Das heißt, damit hat man schon einiges in der Welt abgedeckt, auch wenn du die Sprachen nicht verstehen kannst. Immer noch hast du keine Garantie, dass du da viel findest, aber du findest hier was und da was und da was. Das zweite Standbein ist natürlich das Internet. Und da ist es dann so gewesen, dass ich in 6 verschiedenen Sprachen mir zahlreiche Stichwörter überlegt habe und diese durchs Netz gejagt habe. Und dann ist es so, dass du, was weiß ich, 200 Treffer hast einen Link auf nach dem anderen oder vermutest, hinter dem Link könnte was stecken. Und dann ist es vielleicht der 700. Link, dass du irgendwie eine interessante Geschichte findest. Ich sage dazu, eine Nadel in vielen Heuhaufen. Und irgendwann ist es dann so verrückt, dass du dir einen Text aus dem Indonesischen ins Deutsche übersetzt um zusätzliche Informationen zu erhalten. Es ist ja nicht nur irgendwas, irgendeine verrückte Geschichte, die du sofort findest. Du findest vielleicht ein paar Informationen, aber damit hast du ja nicht unbedingt einen interessanten Text zusammen. Du musst schon noch ein bisschen drumherum suchen, was es vielleicht sonst noch gegeben hat. Ja, nur weil irgendeine Szene lustig gewesen ist, das reicht dann noch nicht jetzt, um besonders in dem Buch dann beschrieben zu werden.
Warum wurde es der Arete Verlag?
Der Arete Verlag ist ein noch relativ neuer Verlag, der sich auch dem Fußball widmet. Ich habe das Buch, also nachdem ich vorher schon einige Bücher rausgebracht habe, hatte ich erst die Hoffnung, mit etwas höherer Auflage in einem mal namenhaften Verlag, also richtig namenhaften, über den Sport hinaus, einen Verleger zu finden. Habe mich auch bei 5 Verlagen beworben, die vielleicht 1 oder 2 Sportbücher im Jahr herausbringen. Es gab keine einzige Antwort und dann habe ich auch irgendwie keine Lust gehabt, weiterzusuchen. Ich habe noch meinen Hauptverlag gefragt, was der Verlag die Werkstatt in den letzten Jahren gewesen ist. Aber da war die Aussicht so, deren Einschätzung, dass sich da nicht so viele Bücher verkaufen lassen, wie sie das gern hätten. Der Verlag, die Werkstatt, ist in den letzten Jahren 2-mal verkauft worden. Die handelnden Personen wurden ausgetauscht. Auch da ist das Interesse groß, jetzt mehr auf Umsatz zu gehen. Und dann haben vielleicht auch kleinere Buchprojekte nicht unbedingt die Chance. Und der Arete Verlag, in dem ich auch schon 2 Bücher vorher herausgebracht habe, unter anderem ein sehr erfolgreiches über den Europa League-Sieg der Eintracht in Sevilla, der war dann nicht sofort, aber am Ende doch bereit, das zu veröffentlichen. Die Einschränkung ist die, als ich abgegeben habe, hieß es, das ist ja alles wunderbar, aber es ist viel zu viel. Kannst du es um 40% kürzen? Habe ich gesagt, nee, kommt gar nicht in Frage. Das sind alles Schätze hier. Ich verzichte doch nicht darauf, diese Schätze, die ich hier in mühevoller Arbeit zusammengetragen habe, in die Tonne zu kippen, kommt überhaupt nicht in Frage. Dann war der Kompromiss, wir machen einen Band 1, der deckt das alte Jahrtausend ab, und einen Band 2 für das neue Jahrtausend, wenn sich der erste Band gut genug verkauft. Ja, also Band 1 ist erschienen, Band 2 gibt es hoffentlich im neuen Jahr. Das ist aber eben noch nicht sicher, weil das Buch noch nicht so bekannt ist. Hat zwar sehr gute Kritiken, aber es muss bekannter werden und die Leute müssen sehen, was sie da für Perlen finden. Sie müssen es erkennen, das Buch kaufen.
Und da will ich gerne meinen Beitrag leisten, denn ich finde es wirklich ganz wunderbar. Nun kann man ja pauschal, wenn man jetzt liest, den Titel Ungewöhnliche Fußballspiele, der Begriff ist ja sehr dehnbar. Was macht denn ein Spiel für dich ungewöhnlich, beziehungsweise was musste passiert sein, dass so ein Spiel die Chance hat, in diese Sammlung aufgenommen zu werden?
Also es sind keine Spiele, wo David gegen Goliath gewinnt. Es sind keine Wendespiele, wo ein Verein hochführt und dann das komplette Spiel umkippt. Ja, wobei ich jetzt kurz ins Überlegen gekommen bin, weil es in Schleswig ein Pokalspiel auf Amateurebene gab, wo der Gast mit 7-0 geführt hat in einem Pokalspiel. Und das ging dann mit 7-7 ins Elfmeterschießen. Und diese Mannschaft hat es tatsächlich noch geschafft, sogar dieses Elfmeterschießen zu gewinnen. Da bin ich ins Grübeln gekommen, aber ich habe es trotzdem nicht erwogen, dieses noch in Band 2 aufzunehmen. Es muss etwas sehr Außergewöhnliches passiert sein. Ja, verrückte Dinge, die schon mal gar nicht zu erwarten sind. Und ja, also nicht das Übliche, was so im Fußball passieren kann. Man muss staunen.
Und das kann man. Und neben diesen vorgestellten Spielen gibt es noch sogenannte Einwürfe im Buch. Welche Funktion haben die?
Also es gibt in diesem Band 1 erstmal 55 Spiele, die ich mir herausgepickt habe, wo ich intensiver drauf eingehe. Teilweise gibt es im Anschluss dann Hinweise auf Spiele, die thematisch ähnlich sind, wo auch verrückte Geschichten passiert sind, aber kurz knapp erwähnt. Und es gibt Einwürfe, die sich einem bestimmten Thema widmen, wie Spielabsagen, Spielabbrüche oder dann in Band 2 dann Elfmeter, wo dann ganz knapp ebenso verrückte Dinge zur Sprache kommen, aber eben nur ganz kurz mit einem kurzen Absatz und schon springt man zur nächsten Geschichte. Es gibt halt zu viel, was auch noch lustig ist, wo du dann sagst, nur weil es jetzt vielleicht nur ein kurzer Text ist, ist es zu schade, darauf zu verzichten. Und das konnte ich jetzt unter diesen Begriffen dann noch zusammennehmen.
Um den Hörerinnen und Hörern so ein bisschen einen Vorgeschmack zu geben, vielleicht machen wir es so, ich weiß, dein Herz hängt an all den Stories und insbesondere sicherlich auch an den Stories, die noch im Band 2 warten. Wenn du jetzt den Band 1 so durchblätterst, gibt es eine Lieblingsstory?
Zu den Lieblingsstories gehört in jedem Fall eine aus dem Jahr 1940 in Schottland. Ich gehe mit meinen Texten aus Band 1 und 2 auf Lesereise, bin unterwegs, jetzt gerade schon, es wird auch im nächsten Jahr weitergehen. Wer mich einladen will, kann es auch gerne tun, mal nebenbei erwähnt. Und diese Geschichte ist die erste, die ich dann vorlese. Und da geht es darum, dass in einem Spiel, das völlig im Nebel versunken ist, wo man gar nichts sehen kann von außen, eben doch ein Spiel ausgetragen wird. Vor dem Hintergrund, es sind Kriegstage und der deutsche Kriegsgegner soll nicht davor gewarnt werden, dass es Nebel gibt, wie die Wetterlage ist, um nämlich deren möglichen Ziele dort in der Region zu schützen. Dann hat das Kriegsministerium angewiesen, dass das Spiel ausgetragen wird. Es gibt einen Reporter, der für die BBC dieses Spiel übertragen soll, um die britischen Soldaten damit zu erreichen. Und der muss, weil er nicht sieht und auch nicht sich helfen kann durch Läufer, die vom Spielrand dann berichten könnten, die zu ihm laufen. Also er muss dieses Spielgeschehen erfinden. Und er findet ein super Spiel bei bestem Sonnenschein. Während im richtigen Spiel tatsächlich auch viele Tore fallen, eben auch begünstigt durch den Nebel, gibt's aber auch kuriose Dinge auf dem Spielfeld. Dann läuft man Zuschauer hin, weil er nichts mehr erkennt. Oder auch, dass das Spiel längst abgepfiffen ist. Der Reporter, weil er nicht merkt, dass das Spiel abgebrochen ist, berichtet live noch 15 Minuten weiter. Und dann kommen die Spieler aus der Kabine und vermissen einen Mitspieler. Und dieser Mitspieler steht immer noch auf dem Spielfeld und wartet darauf, dass er Pässe bekommt. Also sie müssen ihn nach ihrem Duschen vom Spielfeld noch abholen. Und der Mitspieler hat sich gewundert, dass überhaupt nichts mehr bei ihm angekommen ist. Das gehört zu den schönen Geschichten aus diesem ersten Band. Ein zweites ist aber in jedem Fall das Spiel, was als das Kurioseste in der Fußballgeschichte gilt. Das ist in der Karibik gewesen, in den 90ern zwischen Grenada und Barbados. Da muss man ausführen, dass es da eine ungewöhnliche Regel gegeben hat, nämlich das Spiel, ein Gruppenspiel, durfte nicht unentschieden enden, sollte in die Verlängerung gehen. Und dort war die Sonderregel, wenn ein Golden Goal fällt, wird dieses doppelt gezählt. Also steht es 0-0 nach 90 Minuten, es fällt ein Tor, ist der Endstand 2-0. Dann ist es so, dass die eine Mannschaft mit einem 2-0 durchgekommen wäre, sie führt auch 2-0, aber die andere Mannschaft wäre sogar mit einer 1-2 Niederlage weitergekommen. Und der gelingt etwa 10 Minuten vor Ende tatsächlich dieser Anschlusstreffer. Es muss also die andere Mannschaft wieder Gas geben. Weil sie es aber nicht schaffen, dieses 3-1 zu erzielen, hat man sich überlegt, okay, wir schießen ein Eigentor und retten uns damit in die Verlängerung. In der Verlängerung schießen wir ein Tor, das doppelt zählt und damit haben wir den benötigten Sieg mit 2 Toren Vorsprung, um noch Gruppensieger zu werden. Es hat aber der Gegner, zumindest ein Teil der Spieler, verstanden, was die andere Mannschaft vorhatte. Dann hat dann die eine Mannschaft versucht, ein Tor zu erzielen, entweder ins gegnerische Tor oder ins eigene Tor. Denn man wäre sowohl mit einer 1-2 Niederlage als auch einem Sieg weitergekommen. aber man durfte nicht unentschieden spielen. Und dann ist es also so, die eine Mannschaft versucht, ein Tor zu erzielen, egal in welches Tor, und die andere Mannschaft versucht, ein Tor zu verhindern, auch auf beiden Seiten. Und dann gibt es ein 5-0-5-System, vollkommen irre.
Das ist ganz wunderbar, dass du die zwei Beispiele nimmst, denn dein erstes Beispiel, das hat mich auch beeindruckt. Es gibt noch eine Geschichte vom Nebel. Ich glaube, Dynamo Moskau gegen Arsenal war es, wo auch so ein bekanntes Bild mit erscheint. Und dein zweites Beispiel, das hat auch die wunderbare Lea Meister über deine Lesung aus Basel herausgenommen und in einem Bericht geschrieben. Das heißt, deine Lesetour kommt da sehr, sehr gut an. So habe ich zumindest den Bericht verstanden. Es wurde wohl gerade bei diesem Beispiel viel gelacht und geschmunzelt. Wo finde ich deine Kontaktdaten, wenn ich dich für die Lesetour buchen will? Da kann ich mich direkt an den Arete-Verlag wenden?
Entweder den Arete-Verlag oder eine E-Mail an fgv@gmx.net.
Das kann ich noch in die Sendungsnotizen packen. Der Link zum Arete-Verlag, zum Buch ist auf jeden Fall mit dabei. Wie ist, das war glaube ich in Basel eine deiner ersten Lesungen oder war es schon mehrere jetzt? Wie ist so das Feedback?
Basel war die zweite Lesung. Feedback ist so, die Leute, die da sind, sind alle sehr angetan. Wenn ihr am Anfang hören, wie lange es geht und ich sage dann 1 Stunde 45 Minuten, dann sind die, was, wie, so lange und haben so Zweifel. Am Ende ist es so, wir haben gar nicht gemerkt, wie schnell das gegangen ist, ja, wie wir einfach durch waren und es war auch keine Pause notwendig. Also die haben alle ihre Freude. Ich habe keinen negativen Eindruck irgendwo vernommen. Ja? Also von daher wunderbar. Es könnten mehr Leute kommen, die mir am Ende dann auch helfen, das Buch an den Mann zu bringen, damit auch Band 2 erscheinen kann. Das ist so bei mir das bisschen Negative, dass dieser Druck da ist. Ich freue mich über jeden Abend und freue mich gemeinsam mit den Leuten, die da sind. Ich hätte gerne diesen Druck nicht hinten dran, dass das Buch eben verkauft werden muss, aber jetzt ist es so, wie es ist. Und weil es mir Spaß macht, mache ich auch immer weiter. Ich bin gerade dabei, fürs Frühjahr noch viele Termine zu vereinbaren, soweit ich das in meinem Kalender unterbringen kann.
Ja, und da wollen wir unseren Beitrag dazu leisten. Wie gesagt, alle Hinweise gibt es in den Sendungsnotizen, die entsprechenden Links. Ein ganz wunderbares Buch. Ich habe das also ruckzuck durchgelesen, obwohl zu viel und zu umfangreich ist. Es sind ganz besondere Geschichten. Also 99% waren mir völlig unbekannt, aber brachten mich alle zum Schmunzeln beziehungsweise nochmal zum Recherchieren, was da so passiert ist. Das hat man einfach nicht mitbekommen. Jörg, ganz, ganz vielen Dank, dass du uns dein Buch vorgestellt hast. Ich freue mich, dich in einer baldigen Episode rund um ein weiteres Buch begrüßen zu dürfen. Aber erstmal ganz herzlichen Dank und viel Spaß bei deiner Lesetour.
Ja, vielen Dank.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.